Diese Folge von Kurvendiskussion wird dir präsentiert von FC Moto, deinem Onlineshop für Motorradbekleidung und Zubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn es euch so wie mir geht, dann ist 2016, 2006 und sogar 1996 noch gar nicht so lange her. Aber da reicht ein Blick in die Charts, in eine damalige Tagesschau oder ins eigene Fotoarchiv, um klarzumachen, die Dinge haben sich ein wenig verändert. Und das gilt natürlich auch für Motorräder. Deshalb sprechen wir heute mal über technische Innovationen aller Art, aber auch über Modelle, die sich im Grunde kaum verändert haben. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Motorrad-Podcaster und Reiseredakteur. Und warum wir gerade 1996 als Startpunkt ausgewählt haben, weil zum einen bieten 30 Jahre eine ganz schöne Klammer, um auch nicht zu weit abzuschweifen. Und zum anderen, weil mein Testkollege René Correra vor ein paar Wochen eine ähnlich gelagerte Geschichte geschrieben hat. Mit den ganz am Anfang genannten Baujahren. Hallo René.
Hi Ferdi. Hi da draußen. Hallo.
Und mit dabei ist auch mal wieder Cheftester Carsten Schwers, der immerhin auch schon seit 1999 beim Motorrad ist. Hallo Carsten.
Hallo Ferdi, hallo René.
Und kurz noch vorab, diese Art des Vergleichstests hatten wir ja immer mal wieder im Heft. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Vergleich zwischen einer Urmonster und der, ich glaube 2018 war es, damals aktuellen. Da war dann auch die erste 4-Ventil GS und die 1250er GS dabei. Und mir fällt gerade diese Geschichte ein, weil ich damals die Paarung SV650 hatte. Also sprich die SV von 1999 und die von Modelljahr 2016. Und bevor wir jetzt der Reihe mal nach die einzelnen Aspekte durchgehen, René, welche Motorräder habt ihr denn verglichen und wie seid ihr auf diese Modelle gekommen?
Ja, wir haben drei Paarungen uns sozusagen angeschaut und die Idee war, wie es jetzt auch schon durchgeklungen ist, jahrzehnteweise vorzugehen. Einmal 10 Jahre Unterschied, einmal 20 Jahre Unterschied und einmal 30 Jahre Unterschied sind. Also 6 Motorräder insgesamt auf 3 Paare verteilt und ja, das passte so ganz gut von den Zahlen. Und dann haben wir uns in unserem erweiterten Redaktionsumfeld, inklusive natürlich der üblichen Anfragen bei den Pressestellen der Motorradhersteller, halt bemüht, passende Motorräder zu finden und sind dann auch fündig geworden. Und genau, das war so die Idee der Geschichte, also einfach zu schauen, was hat sich so verändert bei zwei im Kern sozusagen, also bei derselben Modellreihe, aber über einen verschiedenen großen Zeitraum hinweg. Und jetzt wollen wahrscheinlich auch alle wissen, um welche Motorräder es geht.
Das wollte ich jetzt gerade fragen.
Genau, also fangen wir mal vorne an. Das 10-Jahres-Pärchen, da haben wir halt eine Yamaha MT-07 genommen. Und das ist zwar, also hat man dann ein Modell von 2016 und jetzt ein 2026er Modell. 2016 ist zwar nicht das Erstjahr der MT-07, aber man kann eigentlich noch sagen, das Modelljahr 2016 entspricht weitestgehend noch auch der Ur-MT-07, wie sie, ich glaube, 2014.
Carsten,
korrigiere mich, falls ich falsch liege. Ich glaube, ich meine, die Premiere war 2014. Ja, aber wie gesagt, das Modell ist noch sehr nah dran und das aktuelle Modell hat dann doch einige Änderungen erfahren. Das war die erste Paarung und dann für die 20 Jahre Paarung haben wir dann auch einen echten Klassiker, die Honda CBR 600 Doppel-R. Also klassisches Supersportmotorräder, like wer es noch kennt, ist ja heute ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Kommt doch wieder, dachte ich.
Kommt wieder. Anders wäre auch jetzt diese Paarung gar nicht möglich gewesen, weil es gibt tatsächlich immer noch eine aktuell neu zu kaufende CBR 600 Doppel-R von Honda nach längerer Pause. Leicht modernisiert und dann hatten wir auch im Redaktionsumfeld von dem Kollegen Schönecker seine Privat-CBR 600 Doppel-R von, 2006. Das muss dann 2006, genau, von 2006, die konnten wir für diese Geschichte heranziehen. Und das letzte und älteste Paar oder mit dem größten Altersunterschied war halt Triumph Speed Triple. Und da haben wir dann einmal natürlich das aktuelle Modell, die 1200er RS, also die Naked Bike Version. Es gibt da ja mittlerweile auch die Doppel-R, die so ein bisschen Retro-Racing-Bike-mäßig daherkommt. Ja, und dann tatsächlich die Ur-Triumph Speed Triple. In dem Fall auch von 1996, obwohl, glaube ich, die Premiere 94 war, glaube ich.
Ja.
Aber genau, wir haben ein ganz spätes Urmodell, T300. B ist, glaube ich, der Werkscode. Und die haben wir von unserem Klassik-Kollegen vom Schwestermagazin Motorrad Klassik, der Guido Kupper. Der hat besitzt privat solch ein Schätzchen. Und das konnten wir dann halt auch, da konnten wir dann auch drauf zugreifen.
Ja. Ich glaube, wir werden dann auch in den einzelnen Kapiteln nochmal drauf eingehen, auf diese, was dann zwischen den einzelnen Modellen
sich
so,
ja.
Und dann würde ich auch schon mal direkt reingehen ins erste Kapitel, einfach weil es uns auch im Brainstorming vorab mit als erstes eingefallen ist, ist das Thema Fahrelektronik. Also da geht es auch ganz viel um ABS. Und was eigentlich ganz spannend ist, ist, dass ABS ja jetzt auch gar nicht so neu ist, wie man das vielleicht im Gefühl hat. Also ich meine, dass 1988 war so mit eines der ersten bei einer BMW K100, meine ich. Aber Carsten, das ist ja was, du hast ja auch ein paar Messwerte mitgebracht. So die ABS-Systeme vor 30, vor 20, vor 10 Jahren sind ja doch ein bisschen unterschiedlich noch gewesen in ihrer
Auf jeden Fall. Güte. Also klar, am Anfang waren es halt ganz einfache, schwere, grob regelnde Systeme. So wie du gesagt hast, 1988 bei der K100. Dann hat es aber auch Jahre gedauert, bis sich das so ein bisschen weiterentwickelt hat. Das war auch gar nicht so vom Kunden, vom Markt so richtig vielleicht gewünscht. Also viele Motorradfahrer hatten sich noch dagegen gesträubt. Die hatten gemeint, sie können natürlich ohne ABS viel besser bremsen, weil ja die Regelsysteme viel gröber regeln. Und ich erinnere mich nur zurück, zum Beispiel 2005 haben wir mit dem Alpenmaster angefangen. Also schon mal, was sind das, mehr als 15 Jahre später. Und da waren noch nicht mal die Hälfte an den Fahrzeugen mit ABS ausgestattet. Und das waren aber trotzdem schon noch einfache Systeme, also schwer und grob regelnd. Und wir hatten dann auch Geschichten gemacht mit Motorrädern, die halt ABS hatten und nicht. Und da fällt mir eine Geschichte zum Beispiel ein mit einem Kollegen aus dem Test, der sehr gut Motorrad fährt, aber auch nicht so viele Messwerte macht. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt machen wir einfach mal die Bremsmessungen. Er soll sie machen, mit ABS und ohne. Und dann hat er mit der Maschine ohne ABS, wollte natürlich besser sein wie mit der mit ABS und bremst aus 100 runter. Und bei 50 hat er kurz ein stehendes Vorderrad gehabt, musste die Bremse aufmachen. Und da kommt eigentlich ein spannender Wert raus. Also wenn man die Bremse eine Sekunde aufmacht, dann legt man 14 Meter zurück. Und im anderen Fall mit dem ABS-Motorrad würde man halt in diesen 14 Metern halt stehen. Und deswegen, selbst schon die einfachen Systeme damals haben in so Strecksituationen auf jeden Fall was gebracht und waren tendenziell in den meisten Fällen besser, wie wenn man einen Meter kürzer verzögert ohne ABS.
Ja. Ja, ich erinnere mich da auch eher noch an so Horrorgeschichten von gerade auch Passabfahrten oder nicht mal unbedingt bei Schotter. Also das ist ja eh dann vielleicht was Spezielles, aber auch selbst auf nasser Straße, dass da dann teilweise, gerade wenn die ABS-Systeme wieder aufgemacht haben, dass es dann manchmal schon auch gruselige Situationen gab. Aber ich erinnere mich gleichzeitig auch an einen Test, da, das war, glaube ich, auch ein Vergleich zwischen der K100 und der damals aktuellen 1250 GS, wo man eben auch das erste ABS-System und das aktuelle verglichen hat und auch gemerkt hat, selbst unter kontrollierten Bedingungen es nicht möglich war, dieses alte ABS zu schlagen. Also dass es selbst da auch noch besser war. Und dann hattet ihr natürlich auch irgendwelche Sandfelder vorbereitet.
Also, ich würde jetzt auch mal sagen, so ganz am Anfang waren sie grob, trotzdem hat es was gebracht, auf jeden Fall, vor allen Dingen für die ungeübten Fahrer. Aber das hat sich natürlich immer weiterentwickelt und sobald es die ersten Systeme gab, haben wir natürlich auch verschiedene Messungen gemacht, so wie du sagst, mit Sandfeldern, dass man halt über Reibwertsprünge hinweg bremst und das kann, sag mal, selbst ein geübter Fahrer meistens nicht so gut. Also der kann nicht so schnell die Bremse auf und zu machen. Aber es war, wie gesagt, die erste Entwicklung. Da kann man noch vielleicht mal ein bisschen manchmal Kritik durchgehen lassen, aber selbst da hatten wir Leser eingeladen, sind mit denen gefahren, die halt gemeint haben, sie können besser bremsen und da kam natürlich am Ende dann trotzdem auch eher an die anderen Ergebnisse raus. Also eine Bremsmessung, die man halt geplant macht, ist immer einfacher umzusetzen wie eine Schreckbremsung. Und von dem her war es selbst, ich sage jetzt mal, zu Beginn von ABS aus meiner Sicht, wo die Motorräder mal ABS hatten, mal nicht, also so um die 2000er Jahre rum, war das schon ein Riesenvorteil. Und dann ging es eigentlich von da an immer weiter mit der Entwicklung, weil die Geräte wurden halt immer kleiner, leichter und die Regelintervalle wurden immer kürzer, bis hin dann von vor ungefähr zehn Jahren, wo dann das erste Kurven-ABS kam. Und da waren ja auch viele am Anfang kritisch und haben gedacht, ja, wie soll das funktionieren? Aber da erinnere ich mich auch noch an den Test, also mit dem ersten ABS, Kurven-ABS, das war mit einer KTM 1190, ich glaube 2013, da war ich mit dem Ralf Schneider unterwegs und haben wir das mal erstmal in so einem Kreisverkehr probiert, einfach in Schräglage mal vorne reinzulangen und es hat wirklich erstaunlich dann doch gut funktioniert. Es ist eigentlich nur eine einfache Physikaufgabe, also wenn ich eine Kurve fahre mit einem Radius, eine Geschwindigkeit, brauche ich eine gewisse Schräglage und sobald ich einen Parameter ändere, ändert sich was. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schneller in die Kurve fahre, brauche ich eine größere Schräglage und wenn ich langsamer fahre, eine geringere. Und wenn ich jetzt aber in Schräglage bin und ich bremse mit Kurven-ABS und er lässt zwar nicht den vollen Bremsdruck zu, aber dann stellt sich das Motorrad automatisch auf und dann kann ich auch mehr Bremsdruck zulassen. Und da gibt's auch nochmal eine witzige Geschichte, da haben wir dann einen reinen Kurven-ABS-Test gemacht, also in einer großen Kreisbahn. Und haben dort dann die Systeme in verschiedenen Schräglagen gemessen, also bis 45 Grad. Und ich hatte quasi schon fast alle Fahrzeuge durch in maximaler Schräglage, also 45 Grad. Und habe immer, so wie ich es eigentlich wirklich nie machen würde, einfach stumpf wie eine Schreckbremsung, einfach stumpf reingelangt. Also nicht wie ich es wirklich selber machen würde, sondern einfach wie es rein theoretisch draußen vorkommen kann. Mhm. Und dann kam das letzte Motorrad und da war der falsche Modus eingestellt, also es war keine Kurvenfunktion aktiv und ich lang halt voll in die Bremse und ich lag sofort auf der Klappe.
Also war das normale ABS sozusagen aktiviert oder gar kein ABS?
Es war normale ABS, aber es gibt ja ABS-Systeme, die in verschiedenen Modi einstellbar sind.
Ja.
Und wenn du zum Beispiel das Hinterrad-ABS aus hast, dann hast du meistens vorne keine Kurvenfunktion. Also außer bei der Ducati Panigale, das war die erste mit nur Vorderrad-ABS und trotzdem Kurvenfunktion. Aber die meisten haben dann keine Kurvenfunktion. Das war ein Fahrzeug, wo halt keine Kurvenfunktion aktiviert war, aber trotzdem ABS. Aber bei 45 Grad, da machst du gar nichts mehr. Für mich schlecht, weil ich halt auf der Klappe lag, aber war nicht viel passiert. Aber für die Geschichte gut, weil alle anderen Systeme, es hat funktioniert. Und wenn es nicht eingeschaltet war, hat es halt nicht funktioniert. Ja. Also daran erkennt man, dass es eigentlich gut umgesetzt wurde. Ja.
Ist glaube ich, auch ein Meilenstein, den man so festhalten kann. Das andere, was uns auch eingefallen ist in der Vorbereitung, dass ja so, ich weiß nicht, ob es das erste war, aber dass die Honda Fireblade SC59, also die es ab 2008, 2009 gab, dass die ja ab 2009 optional dieses Renn-ABS hatte oder dass es ja so auch genannt wurde, weil vorher war ja ABS für Straße, für Alltag alles okay, aber so für Extremsituationen, sage ich mal, Gelände, Rennstrecke, war das ja oft immer noch so die Empfehlung, lieber ausmachen.
Man könnte eher sagen, das war so das erste Brake-by-Wire-System, also es wurde im Prinzip, ich sage jetzt mal, elektronisch-hydraulisch gebremst, also ich habe oben gebremst, aber unten haben die Druckmodulatoren halt den Bremsdruck aufgebaut, so wie sie es halt wollten, also ob man vorne bremst, bremst hinten mit und vorne oder ob man nur hinten bremst, bremst auch vorne mit. So Systeme gab es auch schon mechanisch davor, aber das war so die Besonderheit bei dem Honda Fireblade-System, also so Brake-by-Wire. Aber es war halt auch zu der Zeit noch ein relativ schweres System. Aber
10 Kilo, ne?
10 Kilo, genau. Und es ging auch um, so wie du sagst, so als Renn-ABS, gerade mit dem, dass es hinten mitbremst, dass es hinten reinzieht. Aber natürlich war das noch weit entfernt von so einem heutigen Renn-ABS, weil auch die Systeme, gerade von den japanischen Herstellern, waren halt meistens immer für die Landstraße und Rennstrecke mit einem Modi abgestimmt. Und deswegen hat es oftmals nicht in beiden Situationen funktionieren können. Allein auf der Rennstrecke mit anderen Reifen und mit wirklich, wenn man will, späte Bremspunkte, gab es halt dann da auch schon damals bei solchen Systemen auch Probleme. Die anderen Systeme kommen dann noch einen Schritt später.
Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend, weil ja, allein schon heutige Systeme wiegen ja, korrigier mich Carsten, 1,5, 1 Kilo. Oder,
1 Kilo, teilweise unter einem Kilo, ja.
Ja, also gar nicht mehr der Rede wert. Und damals war ja immer noch so 10, 15, ich weiß nicht, wie viel die allerersten Systeme gewogen haben, aber das war ja wirklich, da hast du dir, glaube ich, schon 2-3 Mal überlegt. Nicht nur aufgrund des Aufpreises, sondern auch aufgrund des Gewichts, ob du dir das
antust.
Ja.
Danach, wenn wir noch ganz kurz das fertig machen, danach jetzt die aktuellen Systeme, so wie du sagst, unter einem Kilo, aber halt auch bis zu 5 verschiedenen Modi. Also gerade für Rennstrecke mit oder ohne Hinterradfunktion, dann mit oder ohne Abhebeerkennung. Also für jeden Bereich die perfekte Abstimmung. Das ist aus meiner Sicht schon ein Wahnsinn und auch, macht auch total Spaß, dann mit diesen Modis rumzuspielen.
Werbung.
Entdecke jetzt FC Moto, deinen Online-Shop für Motorradbekleidung und Zubehör. Mit über 100 Top-Brands, über 200.000 Artikeln und unschlagbaren Preisen ist FC Moto die erste Adresse, um dich auf die Überholspur zu bringen. Egal ob Racing, Touring, Urban, Motocross oder Adventure. Bei FC Moto findest du genau das Richtige für dich und dein Bike. Jetzt online bestellen auf www.fc-moto.de. Also ich merke auch einen Riesenunterschied. Es ist eben so, sind eben so Geländegeschichten, weil du bei vielen Motorrädern nur die Option hattest, es eben komplett auszumachen. Aber gut, dann wusstest du ja, dass es blockieren kann. Und jetzt mittlerweile diese Offroad-ABS, wo die Hinterradbremse durchaus blockieren kann, gewollt, aber vorne hast du eben immer noch ein ABS. Also, dass du einfach merkst, es funktioniert wirklich für 99,9% der Fälle, die du hast, ist es gut abgestimmt und das ist einfach gar nicht mehr der Rede wert und das ist ja auch sowieso Pflicht, aber...
Auf jeden Fall, also wir machen auch da ab und zu mal Messwerte und man muss sich erstmal trauen, im Offroad einfach auch dort stumpf in die Bremse reinzulangen und das funktioniert dann auch erstaunlich gut. Also selbst auf der Straße trauen sich ja viele nicht, voll reinzulangen, also vollen Bremsdruck aufzubauen, aber im Gelände mit dem losen Untergrund funktioniert es und das ist nach wie vor, also muss ich sagen, super, also wirklich gut.
René, war das bei eurer Dreierpaarung, war das da auch auffällig? Also gut, viele hatten ja wahrscheinlich noch gar kein ABS, also zumindest zwei der Motorräder, aber...
Ja, also teilweise schon, aber wir haben jetzt natürlich nicht diese Extrembereiche betreten, sage ich jetzt mal, weil das ja so eine ganz normale Landstraßengeschichte war. Aber man hat schon Unterschiede gemerkt, auch bei den Paarungen, oder es gibt ja eigentlich nur eine, wo beide Motorräder ein ABS haben. Und das war dann halt auch das Interessante, das war nämlich die MT-07. Die 2016er Maschine, die hatte dann auch schon ein ABS, aber das hat deutlich gröber geregelt und halt auch nicht so verlässlich. Ne? Also man hat dann halt schon sehr schnell gemerkt, dass die aktuelle MT-07 einfach berechenbarer bremst und gleichzeitig halt auch nicht so, also die Regelintervalle des ABS halt viel feiner sind und viel unmerklicher. Ne? Kurioserweise in dem Fall war die Bremsperformance, also jetzt gemessen in klassisch jetzt im Bremsweg aus 100 km/h zum Beispiel, nicht besser. Also ich glaube, ich guck mal rein, ich habe den Test hier vor mir liegen. Nee, da haben wir, also wir haben es nicht mit aufgenommen, aber wir hatten die bei den Messwerten das halt mit erfasst, als wir die Geschichte produziert haben. Und zwar auf jeden Fall so, also die Bremswerte waren nicht signifikant besser, objektiv, aber subjektiv war es halt einfach ein ganz anderes Gefühl auf der neuen MT-07, ne? Weil die alte...
Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, bei dem Unterschied.
Ja, Carsten?
Ja, da kann ich auch was dazu sagen, aber das sind so Messungen zum Beispiel, die man jetzt alleine in die Ebene macht, auf einem guten Untergrund und dann sind, so wie du sagst, die Werte gar nicht so viel unterschiedlich, aber wir gehen ja auch jedes Jahr in die Alpen, messen dann quasi mit zwei Personen und dann hat man halt aktuell mit dem System, mit der IMU, also eine Abhebeerkennung drin, dass die Fahrzeuge sich nicht überschlagen oder mit beladenem Zustand und sag mal, in dieser Basisversion funktioniert das gut, wurde auch damals gut appliziert, aber in so Extremsituationen wie bergrunter oder voller Beladung, wo sich die Schwerpunktlage ändert, da können dann so Effekte auftreten, obwohl das appliziert wurde, dass es eigentlich sich nicht hinten abheben sollte, kann es dann in den Alpen abheben. Und das wird aber wiederum mit der IMU, also eingepegelt, also was es halt früher nicht gab. Also und von dem ist es.
Ja, und diese Situation hatten wir natürlich nicht. Ja. Wir hatten jetzt halt so ganz normales Bremsen auf der Landstraße. Ohne große Gefälle oder Steigungen oder ähnliches. Und da war es dann wirklich, also subjektiv sehr dolle spürbar, aber objektiv eigentlich vernachlässigbar. So, ne?
Ich glaube auch, dass da der Unterschied wahrscheinlich nochmal größer ist. Also ich glaube, dass 2016 eine MT-07 als Mittelklasse-Motorrad halt auch ein anderes ABS hatte als ein Supersportler oder eine Reise-Enduro oder irgendwas, hochpreisigeres.
Ja gut, es gab natürlich auch damals schon, genau wie heute, einfach verschiedenwertige Regelsysteme. Ja. Ne? Also je nachdem, ob du ein günstiges, also jetzt ein MT-07 ist ja ein klassisches, naja, leicht gehobenes Einsteigermotorrad, sage ich mal, oder ob du jetzt halt irgendwie eine Panigale, Ducati Panigale oder so ein Top-Supersportler oder sowas oder eine ganz große Reise-Enduro, da sind dann natürlich auch die von der Güte her halt natürlich die besten Systeme verbaut, also klar, aber es ist ja dann trotzdem in dem Fall vergleichbar, weil ja sowohl die neue als auch die alte so zu ihrer Zeit dann halt die gleiche Klasse waren halt.
Ja, aber ich glaube, dass eben im Alltagsgebrauch die neue oder die aktuelle MT-07 wahrscheinlich näher an so einer Panigale ist.
An den Top-Systemen damals.
Als oder, jetzt damals eine MT-07.
Ja, das mit ganz großer
das
Sicherheit.
Das ist der Abstand einfach.
Und, das merkst du halt einfach sofort, weil wie gesagt, die Regelintervalle sind einerseits deutlich gröber und halt auch nicht immer so nachvollziehbar gewesen. Ne? Also das war nicht immer 1:1 reproduzierbar in ähnlichen Situationen. Also du hattest immer das Gefühl, ja, manchmal macht die Bremse halt länger auf, manchmal kürzer und man konnte das immer nicht so ganz einschätzen. Hat dann auch ein paar lustige Geräusche dabei gemacht. Also das, man hat halt gemerkt, dieses ganze System ist halt noch viel mechanisch auffälliger. Und da arbeitet das jetzt heute selbst bei so einem Einstiegsmotorrad einfach viel, viel smoother. Und auch wenn das Ergebnis sich nicht unterschieden hat, ich denke mal, für den Durchschnittsfahrer ist halt einfach wichtig, dass der davon weniger merkt natürlich und dass es sich dadurch dann halt auch einfach sicherer fühlt beim Griff zur Bremse, ne? Weil das natürlich halt auch diese Schreckmomente, wenn du merkst, dass eine Bremse von alleine sich öffnet, auch wenn es nur ein Bruchteil einer Sekunde ist, je nach Situation kann das ja ein richtiger Schreckmoment nochmal extra sein. Und das fehlt dann halt einfach oder wird zumindest minimiert, ne, kleiner gemacht. Und das ist halt vom Fahren halt einfach deutlich angenehmer.
Carsten, würdest du das Gleiche für Traktionskontrollen sagen grundsätzlich? Weil die habe ich das Gefühl, sind so ein bisschen nicht ganz so ein großes Thema einfach wie ABS.
Also auf jeden Fall, Traktionskontrollen finde ich auch super spannend. Natürlich geht es da mehr in den Rennsport rein oder so, fahren auf der Rennstrecke, aber früher waren die Systeme auch genauso wie beim ABS einfach, die waren grob am Regeln, die hatten vielleicht keine Schräglagenfunktion, sondern nur eine Abgleich zwischen Vorder- und Hinterraddrehzahl, da ist man in Schräglage gefahren, wie bei manchen Triumph-Modellen und da hat es schon angefangen zu regeln, obwohl man genau weiß, dass es gar keinen Schlupf hatte und man wurde einfach nur über die Schräglage eingebremst und die aktuellen Systeme, die super Feinregeln, auch über die Schräglagenfunktion, die können jetzt, ist jetzt speziell auf der Rennstrecke, aber können dafür wirklich genutzt werden, dass man einfach hemmungslos einfach früher am Gas hängt. Also das ist schon erstaunlich.
Früher war ja auch, also ich kann mich da auch noch dran erinnern, die Parameter, mit denen halt geregelt wurde bei einer Traktionskontrolle, die waren ja halt auch viel einfacher und viel weniger. Also ich weiß, die ersten Systeme zum Beispiel, die haben ja dann einfach nur die Zündung unterbrochen beispielsweise. Und das ist natürlich ein richtig grober, also das spürst du ja sehr, sehr dolle. Das
kannst
ist halt das Gegenteil von sanft. Ne? Und mit der Weiterentwicklung der Technik wurde das ja dann auch, also wurden ja auch immer mehr Parameter mit einbezogen.
Drosselklappe.
Ne? Also Drosselklappe kam noch dazu. Und dann gab es halt sozusagen eine Prioritätenliste, dass man quasi mit dem sanftesten angefangen hat. Und wenn das nicht gereicht hat, ist man halt eine Stufe weiter. Und das mit der Zündunterbrechung war dann sozusagen schon die Ultima Ratio oder so. Mhm. Ne? Also wenn dann alles nicht mehr reicht, dann geht man richtig hart in die Zündung rein und so. Und dieser Grad an Differenzierung, da kann ich mich halt auch noch erinnern, so an die ersten Jahre meines, als ich in diesen Beruf eingestiegen bin, da hat man das halt noch richtig gespürt. Die waren richtig, richtig grob. Und meistens konnte man sie ja auch nicht einstellen. Es gab nur An und Aus.
Genau. So, jetzt gibt es halt so viele verschiedene Modi. Und da macht es einfach Spaß. Also, und es gibt da den Effekt, wenn man jetzt mal auf der Rennstrecke fährt, man ist jetzt nicht so der geübte Fahrer als Beispiel, man geht auf die Rennstrecke, hat neue Reifen auf dem Motorrad, man startet morgens mit einer langsamen Rundenzeit. Im Laufe des Tages purzeln die Rundenzeiten, die Reifen werden schlechter und dann gibt es irgendwann, kreuzt sich hier die Schere und dann gibt es den Punkt, wo selber ist man hochmotiviert und die Reifen sind aber schon deutlich schlechter. Und dann kommt halt der Highsider und sowas ist halt mit so einer Traktionskontrolle einfach super.
Ja. hatte ich auch eher so das Gefühl im Gelände früher, genau wie beim ABS, im Zweifel hat man es lieber ausgemacht, bevor du jetzt Extrembeispiel im Sand einfach da verhungerst und nicht mehr vom Fleck kommst oder bei einer Steilauffahrt. Und mittlerweile, klar, du kannst jetzt nicht den Regenmodus einstellen oder sowas, dann funktioniert es natürlich nicht. Aber wenn du halt einen normalen Enduro-Modus drin hast, dann kannst du das ja alles anlassen. Und das finde ich auch das Schöne, dass das halt früher ja eher vielleicht so ein Rettungsring war für die halt total ungeübt sind.
Heute kann es Performance steigern.
Ja, mittlerweile ist es halt eher so ein unauffälliges Sicherheitsnetz. Und das ist auch das, was eigentlich, so wie es dann halt auch sein soll, wo man eigentlich gar nichts mehr dagegen haben kann.
Ich fände aber auch den Zusatz noch ganz wichtig. Also im Zweifel, und da kann man dann vielleicht halt auch so einen ganz guten Tipp für Menschen formulieren, die sich gebrauchte Motorräder kaufen, die aber schon ABS besitzen. Oder eventuell auch Traktionskontrolle. Also ich würde aus meiner Wahrnehmung heraus, würde ich sagen, also insgesamt für die Sicherheit gesehen ist ABS das sehr viel wichtigere System als eine Traktionskontrolle. Also ich würde sehr viel eher auf eine Traktionskontrolle verzichten bei einem Motorrad als eine ABS. Und ich würde mal sagen, den meisten Durchschnittsfahrern würde es ähnlich gehen. Denen ist da mehr gedient mit einem ABS. Und auch wenn ich jetzt ein gebrauchtes Motorrad aus so einer Zeitebene ins Auge fassen würde, wo es beide Systeme schon gab, aber vielleicht nicht immer verbaut oder ähnliches. Also auf ein ABS würde ich, glaube ich, heute auch privat nicht mehr verzichten, weil das hat mir persönlich wirklich schon öfters den Hintern gerettet. Also da gab es schon ein, zwei brenzlige Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, ohne ABS wäre das nicht gut ausgegangen und die Situation mit einer Traktionskontrolle waren deutlich weniger. Mhm. Also ich meine, gut, das kommt natürlich auch aufs Fahrprofil an, wenn man viel auf der Rennstrecke, Offroad und so Extremsituationen so, dann sieht das mit Sicherheit wieder anders aus, aber jetzt so aus der Perspektive des ambitionierten, normalen Landstraßenmotorradfahrers und so ist, glaube ich, ABS die wichtigere, sicherheitsrelevantere Technologie auch heute noch, würde ich jetzt so sagen.
Ja. Würde ich mich auch anschließen. Ja. Aber das finde ich immer eben sehr spannend, weil gerade in dieser Zeit, wo die Systeme eben noch grob geregelt haben und bei der Straße, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, aber eben, wenn du sagst, Rennstrecke oder eben Gelände, ja, da sollte man halt im Zweifelsfall es vorher lieber mal irgendwo ausprobieren, bevor man dann, wenn es brenzlig wird, merkt, oh,
ja, gut,
ich hätte es lieber ausgemacht oder angemacht.
Fahrschullehrbuchmäßig sollte man solche extremen Situationen ja eh ständig üben und auch mal eine Vollbremsung und all sowas. Also,
naja, das schadet ja auch nicht, wenn man mal geplant eine Vollbremsung macht und weiß, ah, da zuckt es ein bisschen im Hebel oder wie auch immer. Oder ja, das schadet ja eh nicht.
Naja, durchaus.
Ich habe noch den Punkt Fahrmodi aufgeschrieben in dem Kapitel. Brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht allzu lang aufhalten, aber wie wichtig sind euch Fahrmodi? Wie bewertet ihr die?
Also mir persönlich ist eigentlich die Anzahl der Fahrmodi zum Beispiel jetzt nicht so wichtig. Also da finde ich tatsächlich, dass es ein bisschen zu viel des Guten gibt. Mhm. Wichtig ist die Umsetzung. Mhm. Und ich sag jetzt mal, also die unterscheiden sich ja jetzt für dich als Alltagsfahrer wahrnehmbar, vor allem in der Gasannahme. Ja, also im Lastwechselverhalten, in der Gasannahme, wie weich ein Motorrad ans Gas geht oder wie hart. Und da ist, finde ich, das viel Wichtigere einfach die Qualität sozusagen. Also wenn je weicher ein Motorrad eh ans Gas geht sozusagen, je smoother du die Leistung dosieren kannst, desto unwichtiger ist, wie viele Fahrmodi es gibt. Ne? Also wenn es jetzt beispielsweise nur zwei Fahrmodi gibt und die in beiden geht es halt schön sanft ans Gas und so, dann ist mir das jetzt wichtiger, als dass ich das in fünf Modi fein einstellen kann. Allerdings gibt es natürlich Fälle, wo die Spreizung sehr groß ist und du dann gleichzeitig sehr wenige Fahrmodi hast und das kann dann halt auch ein bisschen ärgerlich sein, ne? Weil manchmal hast du dann vielleicht einen Fahrmodus, der ist dann wirklich sehr defensiv, geht sehr verzögert ans Gas und ein anderer sehr digital und sehr stark und dann wünscht man sich vielleicht mal eine Mitte. Aber da gibt's ja, also am Markt eigentlich ist da ja alles vertreten von zwei Fahrmodi, wie jetzt beispielsweise die Yamaha MT-07, die neuere, die wir in der Geschichte hatten. Die hat halt nur Street und Sport. Und funktioniert aber an beiden gut und man vermisst da dann eigentlich keinen weiteren Modus. Ne?
Carsten, wie so geht's dir da?
Mir geht's da ziemlich ähnlich. Also es muss einen guten Fahrmodus kann man nur verschlechtern aus meiner Sicht. Und früher gab es auch verschiedene Modi, wie zum Beispiel Rain-Modus, wo es auch weniger Leistung gab. Aber auch das hat sich quasi gar nicht so durchgesetzt, weil es auch aus meiner Sicht gar keinen Sinn macht. Also Natürlich braucht man bei Regen nicht die volle Leistung abrufen, aber das liegt ja auch in der Gashand und man zieht da nicht immer nur hemmungslos am Quirl, um da rauszubeschleunigen. Also nee, ein guter Modus
ist
entscheidend und es gibt Motorräder, die funktionieren eigentlich standardmäßig gut und es gibt vielleicht so Vorlieben noch ein, zwei maximal, so wie es der René sagt, aber da bin ich genauso.
Ja, es sagen ja auch viele, lieber einen gut abgestimmten als fünf, die irgendwie so halbgar. Also
wobei man natürlich, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, aber wobei man natürlich auch sagen muss, heutzutage ist es ja oft so, dass diese Fahrmodi ja auch noch an andere Assistenzsysteme gekoppelt sind. Ne?
Ja, also
es geht
richtig.
Jetzt nicht nur primär um Gasannahme und ähnliches, aber meistens sind dann bei höherwertigeren Motorrädern zum Beispiel auch Traktionskontrolleinstellungen, Wheelie-Kontrolle etc. pp. Dann da ist dann so ein Gesamtpaket in drei verschiedenen Abstufungen oder so.
Ja, wenn man das betrachtet, dann ist es auf jeden Fall natürlich, wenn dann die elektronischen Fahrwerke, wo wir nachher drauf kommen, dazu
genau,
kommen.
Genau, die können
dann,
halt auch noch
wenn wir jetzt mal rein vom Ansprechverhalten sprechen, wie du es angefangen hattest, dann sehe ich es auch so, also maximal zwei, drei verschiedene Ansprechverhalten. Also
drei deckt eigentlich alles immer ab, so meiner Erfahrung nach. Mehr braucht es meistens nicht.
Also ich vermisse es auch gar nicht, wenn ich es nicht habe, aber andererseits, wenn ich es habe und im Regen fahre und gerade wenn du halt mit einer Reiseenduro unterwegs bist auf Stollenreifen, dann schalte ich schon mal in den Regenmodus, wenn es ihn gibt. Nicht, weil ich sonst wie ein Irrer irgendwie am Kabel ziehe oder am Putti. Aber ja, man fährt dann im Kopf einfach nochmal ein bisschen anders und natürlich freut man sich dann, wenn es halt so einen Enduro-Offroad-Modus irgendwie gibt. Ja, also wenn es da ist, nutze ich es, aber grundsätzlich denke ich auch.
Ja, also für den Aspekt betrachtet ist das Entscheidendere halt wirklich, heute ist es ja dann nur noch die Einspritzung, also wie die Einspritzanlage quasi abgestimmt ist. Ne? Und da bringen dir dann auch, wenn das halt einfach immer hart ans Gas geht, dann bringen dir auch 10 Modi nichts und wenn es halt super geregelt ist, dann kommst du auch gut ohne Modi klar.
Ja.
Im Extremfall.
Wie steht ihr denn so zur neuesten Entwicklung, möchte ich es jetzt fast nennen, mit Radar, Abstandshalter, Totwinkelwarner, also diese ganze Staffage, die man mittlerweile hat in den Flaggschiff-Modellen?
Also ich bin da eigentlich positiv eingestellt gegenüber. Es gibt ja jetzt noch nicht so viele Beispiele dafür, aber die ich kennenlernen durfte so im Testbetrieb, waren eigentlich auch alle gut. Also ich erinnere mich da vor allem an die Ducati Multistrada, war ja glaube ich, ich weiß nicht, ob es die erste oder eine der ersten, KTM hatte es glaube ich vorher, die großen Adventures, 1290 Adventures. Ich glaube, das waren die ersten mit irgendwie Radar.
Auch BMW R1250 RT, aber Multi war schon
ich weiß
zumindest
mal
die
genaue
Totwinkelassistent.
Genau, ich weiß jetzt nicht die genaue Zeitabfolge, aber Ducati, KTM, BMW fällt mir da halt immer ein. Und ich war beispielsweise mal bei einer Multistrada-Präsentation, wo das dann auch neu war. Und ich fand das eigentlich super. Also gerade für so, das ist natürlich eine Technik, die sich für Tourenmotorräder besonders anbietet. Ne? Also dieser adaptive Tempomat, wenn man es so nennen will, das kennen ja viele halt auch aus dem Auto. Da ist das ja schon durchaus wesentlich gängiger. Das macht halt einfach so Transitstrecken, lange Autobahnstrecken deutlich, deutlich entspannter. Und das mit dem, also der Sicherheitsaspekt mit sowas wie einem Totwinkelassistent und so, das ist halt auch eine super Sache. Ne? Also weil da kann ich mich auch konkret an Situationen erinnern, wo man gemerkt hat, gut, dass man den hat, ne? Weil du hast halt einfach einen toten Winkel.
Ja.
Und natürlich ist man, würde ich jetzt mal behaupten, achtet man immer drauf, einen Schulterblick zu machen, bevor man jetzt irgendwie eine Spur wechselt, aber manchmal hat man ja auch gar nicht die Zeit oder so, ne? Also, es klingt jetzt witziger, als ich meine.
Ja.
Aber manchmal muss man ja irgendwie schnell reagieren und dann ist das halt eine ganz gute Info und das funktioniert ja halt auch zuverlässig irgendwie. Also ich finde beide Systeme gut und in den Applikationen, die ich erlebt habe, auch gut umgesetzt. Kann man nichts gegen haben, eigentlich, meiner Meinung nach.
Ich habe da so einen Reflex wie vielleicht vor 30 Jahren Leute mit ABS. Das ist bei mir so der Bereich, wo ich sage, ja, ich kann es mir schon vorstellen, gerade in so Tourenbombern und sowas. Aber für mich ist das irgendwo der Punkt, wo ich sage, das ist mir zu viel. Ohne, dass ich es dir
ja, klar, ist ja
objektiv begründen kann, aber wenn ich, selbst wenn es gar nicht so viel Mehrgewicht bedeutet, das ist irgendwie sowas, wo ja, wo ich einfach einen Widerstand in mir spüre so und wo ich jetzt einfach sage, ah, das bräuchte ich jetzt wirklich nicht.
Ja, also, das ist ja auch völlig legitim, aber die Motorräder, die das haben, also erstens, entweder kostet es eh Aufpreis und man kann es sich halt aussuchen, ob man es haben will oder nicht. Oder wenn es halt sowieso dabei ist, man kann es natürlich auch abschalten und einstellen. Ne? Aber da muss man dann halt selber schauen. Aber ich sag jetzt mal, man ist nicht irgendwie Mängeln und Defiziten in der technischen Umsetzung ausgeliefert. Mhm. So, ne? Also wenn man es nutzen will, funktioniert es meiner Erfahrung nach gut. Und wie gesagt, gerade diese auf langen Anreisen irgendwohin auf einer Autobahn finde ich das wirklich sehr, sehr angenehm, weil da machst du ja eh nichts anderes, außer halt dich irgendwie in den Verkehr einzureihen und dann musst du aber permanent halt die Geschwindigkeit regulieren und das ist dann natürlich ganz angenehm, wenn man das nicht mehr muss.
Liegt aber auch wie so oft daran, dass ich jetzt noch nicht so viele Erfahrungen damit habe, muss ich auch zugeben.
Ja, ist ja also bei vielen Sachen.
Ja, eben, ist ja meistens so und ich glaube auch mit der Multistrada V4 hauptsächlich habe ich es mal ausprobiert. Und
ja, wir hatten ja eine Dauertestmaschine auch.
Ja, das war die. Die hatte das. Genau. Nee, aber das ist ja genau oft der Punkt. Man schimpft ja oft über die Sachen, die man noch gar nicht ausprobiert hat.
Natürlich, selbstverständlich. Am meisten.
Ich bin jetzt auch alt genug, um diesem Muster zu folgen. Lass uns mal mit Blick auf die Zeit vielleicht zum Thema Chassis kommen, weil da denke ich sofort an die Speed Triple.
Mhm. Ja.
Ich weiß nicht, ob du es geschrieben hast, aber es ist mir dazu eingefallen, aus dem Vollen geschnitzt.
Ja,
kann man exakt. Das so?
Also es trifft auf die Urspeed Triple zu.
Ja, natürlich.
Ja, das ist ganz interessant bei der Paarung. Also da liegen ja nun 30 Jahre dazwischen und damit natürlich auch nahezu alle möglichen Technologien, die in der Zeit quasi im Motorradbereich gängig geworden sind, unterscheiden sich halt auch innerhalb dieses Pärchens. Also die neue große Speed Triple hat natürlich vom elektronischen Fahrwerk über Traktionskontrolle, Modi, alles kursensensibel, etc. Alles, was man sich so vorstellen kann. Die alte nix. Aber das Kuriose ist tatsächlich, also wenn man sich mit den Motorrädern beschäftigt, dann drängt sich eher ein anderer Faktor so in die Wahrnehmung und das ist halt, hängt mit dem Chassis zusammen oder viel eher halt auch mit dem Gewicht. Mhm. Die erste Speed Triple hat, lass mich schauen, ich meine, es waren
250.
Über sogar 250, ich glaube.
Über, wow.
Ja doch, 250 Kilo glatt gewogen bei 98 PS. Das war natürlich Anfang der 90er trotzdem ein dynamisches Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung. Also gerade auch in einem unverkleideten Motorrad.
Ja, man muss es im Kontext sehen.
Genau. Aber einfach nur mal so zum Vergleich. Die aktuelle Speed Triple wiegt 201 Kilo, also fast genau 50 Kilo weniger. So haben wir sie zumindest gewogen und hat aber 183 PS. Das ist also quasi der Faktor 2 in der Leistung und trotzdem 50 Kilo weniger. Und allein die beiden Werte prägen das Erleben dieser Motorräder halt schon sehr stark. Also im normalen Alltag deutlich stärker als jetzt elektronische Fahrwerke oder Fahrmodi und ähnliches. Das ist halt einfach eine ganz andere Welt. Und wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, gehört da natürlich noch mehr zu. Also wenn man dann halt auch schaut, also warum ist die so viel leichter, warum ist die alte so viel schwerer? Und dann gehört dazu ja auch die Geometrie von den Motorrädern, die ist halt sehr unterschiedlich. Die alte Speed Triple war ja im Grunde genommen eine gestrippte Daytona, also ein Sportmotorrad und entspricht nach heutigen Maßstäben eigentlich eher so einem Kaffee-Racer. Mhm. Ne? Und du hast halt dieses schwere Motorrad, sehr lang gezogen, sehr langer Radstand. Dann also obwohl du Stummel hast und dadurch würde man ja meinen, viel Gewicht auf dem Vorderrad, hast du halt so eine sehr ungünstige Gewichtverteilung. Die ist halt hinten sehr schwer und das ist halt alles nicht so handlingfördernd. Und also dieses Gesamtkonzept, dieses Gesamtchassis-Konzept von diesem Motorrad ist halt komplett konträr zur aktuellen Speed Triple.
Ja.
Und das merkst du natürlich bei allem. Das merkst du bei der Beschleunigung, bei allen Fahrleistungen, beim Bremsen und natürlich auch extrem beim Handling.
Ich habe auch, Carsten, da kannst du bestimmt noch mehr dazu sagen. Ich habe auch in der Geschichte der GS, weil die ja auch einfach eine schon sehr lange bestehende Baureihe ist, bin ich auch auf diese Aspekte gestoßen, dass auch durch neue Computerprogramme oder durch verbesserte Berechnungen einfach schon in der Entwicklung auch ganz anders mit dem Material umgehen konnte. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der da mit Sicherheit mit reinspielt, dass da einfach
die Festigkeiten die sind höher.
Ja, Wandstärken und so
Geschichten. Finite Elementmethode, ja. Da kannst du halt berechnen, ja, an welchen Stellen du Steifigkeit brauchst und an welchen du weniger Material brauchst, damit es leichter wird. Und das ist auf jeden Fall, sagen wir mal, mit so Computerprogrammen beschleunigt worden. Und das ist vom Gewicht her deutlich runtergegangen. Aber ich finde, das kommt ja auch bei der Geschichte sehr gut rüber. Das ist vor 30 bis vor 20, 15 Jahren hat es so stattgefunden, dieser Bereich, also mit starker Gewichtsreduzierung oder auch vor allen Dingen diese Geometrieänderungen früher, so wie der René gesagt hat, die Supersportler super lang und viel Gewicht hinten drauf. Und da haben die sich vor 30 bis vor 20, 15 Jahren dran optimiert mit Nachlauf, Lenkkopfwinkel und Schwerpunktlage und so weiter. Und das ist jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so der extreme Fokus gewesen. Die variieren da um so ein paar halbe Grade.
Das ist
rum.
Ja auch weitestgehend ausgereizt.
Genau, das meine ich. Sagen, ja. Also, das meine ich, das sieht man deswegen an deiner Geschichte gut. Sagen wir die von vor 30 Jahren, da war ein Riesenstep wie zu den Motorrädern vor 20 oder 15 oder vor 10 Jahren.
Und ich denke auch, also was der Carsten schon gesagt hat, diese Materialthematik, also spielt eine ganz große Rolle, weil du es halt einfach heute schaffst, mit viel weniger Material trotzdem viel mehr Stabilität und Steifigkeit in beispielsweise einen Rahmen zu kriegen. Mhm. Und was ja auch so ein Thema ist, das sogenannte Packaging, also die Gewichtsverteilung an dem Motorrad. Und da merkst du natürlich halt auch große Unterschiede bis heute. Ich denke mal, also so für den Laien ist es am einfachsten ersichtlich, einfach wenn man sich mal anguckt, wo heute Auspuffanlagen am Motorrad sind und wo sie früher waren. Also früher hatte man ja immer dieses klassische Einrohr hinten rechts oder links oder auf beiden Seiten, aber auf jeden Fall so eine bis ans Ende des Motorrads gezogene Auspuffanlage. Und dann kam ja irgendwann der Trend auf, dass die Auspuffanlagen halt immer kompakter waren und immer näher am Motor beispielsweise, jetzt optisch gesehen auf den ersten Blick, und dadurch ja auch näher am Schwerpunkt des Motorrads. Und das ist also quasi die Massenzentralisierung, wie es ja dann immer so heißt, ne, dass man um den Schwerpunkt des Motorrads am meisten Masse halt konzentriert, was dann halt positiv fürs Handling ist. Und das siehst du natürlich auch schon auf den ersten Blick, wenn du jetzt dir so eine neue Speed Triple und diese alte Speed Triple auf einem Bild anschaust, siehst du halt einfach schon, dass die Kilos, die vielen, vielen Kilos halt ganz, ganz anders verteilt sind, während sich bei der Speed Triple sehr viel um den Motor herum halt konzentriert. Und das merkst du ja auch daran, auch vielleicht so ein Thema Stabilität und ähnliches. Also heute sind ja auch Motoren oft mittragende Elemente des Chassis. Also du hast ja oft Konstruktionen, wo quasi gar kein durchgehender Rahmen zum Beispiel ist, sondern du halt einfach vorne und hinten am Motorrad, am Motor was angeflanscht hast, ne? Also hinten Schwinge und so weiter und vorne dann so einen kleinen, den Vorderbau sozusagen, und wo der Motor eigentlich quasi den Rahmen mit ersetzt, ne? Und das ist natürlich halt auch nur möglich durch Fortschritte halt in Materialtechnologie, ne? Dass du da so eine Festigkeit drin hast, dass du gar nicht mehr sozusagen so einen klassischen umlaufenden Rahmen und ähnliches brauchst, ne? Und das ist ja auch was erst seit einigen Jahren, sage ich jetzt mal so, Usus ist, ne? Ja. Also da ist auch ganz, ganz viel passiert, dieses Thema Packaging, Schwerpunktlage, Material.
Was mir da noch sofort einfällt, weil du gerade vom Auspuff gesprochen hast, ist der Vorschalldämpfer.
Ja.
Genau. Dass der mittlerweile auch
der Brotkasten.
idealerweise gut unter dem Motorrad versteckt ist, den es ja früher, weiß ich nicht gab, aber dass du ja auch eben, wenn du so einen kurzen Endtopf hast, das...
Ja gut, ja. Da spielt natürlich noch das Thema Abgasreinigung eine Rolle, ne? Also da hast du natürlich heute ganz andere Regularien als früher und musst natürlich an sehr viel mehr Stellen des ganzen Auspufftrakts halt Abgasreinigung berücksichtigen, und das passiert alles hauptsächlich in diesem Vorschalldämpfer. Deswegen kann man ja heute oft einfach nur den Enddämpfer wechseln, mit dem kuriosen Ergebnis, dass es meistens an dem Sound so gut wie gar nichts ändert. Ja. Ja, weil die ganze Schalldämpfung passiert halt vorher in diesem Kasten, ne, der dann meistens unterm Motor ist. Und das war ja früher halt anders, ne? Da hat es ja im Grunde genommen einfach so eine lange Krümmerführung bis ans Heck und dann hattest du da halt ein, zwei, vier Dämpfer, größer oder kleiner, die aber natürlich dann auch viel Gewicht da hinten gesammelt haben und da willst du ja eigentlich kein Gewicht haben, so nach modernen, modernen Erkenntnissen. Ja.
Ja. Eigentlich wird sich da jetzt ja nahtlos das Thema Fahrwerk anschließen. Ich würde jetzt aber, nachdem wir schon bei einer guten Dreiviertelstunde jetzt sind, würde ich euch fast spontan vorschlagen, dass wir die Folge splitten.
Mhm.
Ja. Und dass wir hier gleich munter weiterquatschen. Und ihr da draußen hört den zweiten Teil dieser Folge dann aber erst in, weiß ich nicht, seht ihr dann? Ich weiß nicht, ob wir sie direkt hintereinander ausspielen oder ob wir eine Folge Abstand lassen, aber.
Aber es werden zwei Folgen.
Ich glaube, das ist sinnvoller, als dass wir jetzt hier noch im Schweinsgalopp durch die letzten Punkte reiten. Nee, das machen wir so. Dann danke bis hierhin fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.
Bis gleich.
Ja. Jo, ciao.